Deutschlandfunk, 12.50 Uhr, die internationale Presseschau. Heute mit Kommentaren zur Suche der EU und der britischen Tories nach neuem Führungspersonal, dem Besuch des chinesischen Präsidenten in Nordkorea sowie zur Lage am Golf. Auf die jüngsten Meldungen aus der vergangenen Nacht, wonach US-Präsident Trump einen Militärschlag gegen den Iran zunächst angeordnet, dann aber wieder zurückgezogen habe, konnten die Zeitungen auf ihren Meinungsseiten noch nicht eingehen. Das Dumper aus Turin erahnte die Entwicklung aber bereits, als sie von einem sich weiter zuspitzenden Konflikt schrieb. Das Duell am Golf ist mit dem Abschuss der amerikanischen Überwachungsdrohne in die nächste Phase getreten. Die Eskalation, die mit den Angriffen auf die Tanker im Mai und Juni begann, scheint unaufhaltsam. In der Washington Post aus den USA ist zu lesen: Trump scheint im Moment keinen militärischen Konflikt mit dem Iran zu wollen, zumal er bereits einen ziemlich erfolgreichen Wirtschaftskrieg gegen Teheran führt, der wahrscheinlich durch Cyberattacken und andere verdeckte Aktionen flankiert wird. Einen echten Krieg will auch der Iran nicht. Aber die Dynamik der Ereignisse bringt uns näher an den Rand eines bewaffneten Konflikts, meint The Washington Post. Auch wenn beide Seiten betonen, dass sie keinen Krieg wollen, ist die Gefahr, in einen solchen hineinzugeraten, so realistisch wie lange nicht mehr, stimmt der Standard aus Wien zu. Zu viel Druck erzeugt Explosionen. Die Arab News aus Jeddah beziehen klar Position für die USA. Die amerikanische Iran-Politik geht seit dem Amtsantritt von Präsident Trump in die richtige Richtung. Die kontinuierlich verschärften Wirtschaftssanktionen fügen dem Regime in Teheran schweren Schaden zu. Nach den Angriffen auf die Tanker in der Straße von Hormus und dem Abschuss der US-Drohne muss der Westen jetzt energisch antworten, fordert Arab News aus Saudi-Arabien. Die arabische Zeitung Al-Hayat mit Sitz in London glaubt, dass der Iran seine Möglichkeiten in einem möglichen militärischen Konflikt mit den USA völlig überschätzt. Die iranische Staatsführung hat vor der drohenden Auseinandersetzung mit den USA vor allem den Vietnamkrieg und den US-Rückzug aus dem Libanon 1984 im Kopf. So eine Sichtweise könnte zu einer raschen Niederlage des Iran führen. In Vietnam erlitten die Amerikaner herbe Verluste und im Libanon sahen sie sich zahllosen Anschlägen von Milizen ausgesetzt. Die iranische Führung verkennt, dass die USA einen Krieg dieses Mal fast ausschließlich von See und aus der Luft führen würden. Bodentruppen kämen nicht zum Einsatz, sodass sie keine hohen Verluste erleiden würden, analysiert die panarabische Zeitung Al-Hayat. Die Hongkonger Zeitung Ming Pao geht auf die Reise des chinesischen Präsidenten nach Nordkorea ein. Mit diesem Besuch sendet Xi Jinping ein deutliches Signal an Trump vor dem G20-Gipfel in Osaka. Die USA müssen sich entscheiden, ob sie weiterhin auf eine Zusammenarbeit mit China setzen oder ihren harten Konfrontationskurs im Handelsstreit auf die Spitze treiben wollen. Ohne Peking wird es keine Lösung der atomaren Frage auf der koreanischen Halbinsel geben, stellt Ming Pao aus Hongkong klar. Huanchu Shibao aus Peking warnt die USA vor falschen Hoffnungen. Wer glaubt, Peking könnte in dem schmutzigen Handelskrieg, den Washington vom Zaun gebrochen hat, Pyongyang als Manövriermasse einsetzen, täuscht sich. China denkt nicht in solchen Kategorien und wird Nordkorea im Atomstreit mit den USA nicht im Stich lassen, unterstreicht die chinesische Zeitung Huanchu Shibao. Xi Jinping verhilft Nordkoreas Staatschef Kim wieder auf die internationale Politikbühne, meint die russische Zeitung Nezavissimaya Gazeta. Kaum hatte China den Besuch in Nordkorea angekündigt, erklärten die USA ihre Bereitschaft, die Verhandlungen mit Pyongyang ohne Vorbehalte wieder aufzunehmen. Auch Südkorea bemühte sich sogleich um ein Treffen mit Kim, möglichst bevor Trump nach dem G20-Gipfel in Japan Seoul besucht, fügt die Nezavissimaya Gazeta aus Moskau an. Themenwechsel. Auf dem EU-Gipfel in Brüssel wurde die Entscheidung über die Besetzung der Spitzenposten vertagt. Dazu schreibt die tschechische Zeitung Mladá Fronta Dnes: Jahrzehntelang haben sich Frankreich und Deutschland immer auf eine Besetzung der EU-Spitzenposten geeinigt. Doch jetzt ziehen beide Länder nicht mehr an einem Strang. Und durch die Schwächung der beiden großen Volksparteien müssen auch im Parlament neue Bündnisse geschmiedet werden. So wird die Wahl des neuen EU-Kommissionspräsidenten schwierig, erklärt Mladá Fronta Dnes aus Prag. Die slowenische Zeitung Dnevnik geht auf die Auswahlkriterien für den EU-Kommissionspräsidenten ein. Nach der ersten Gesprächsrunde über die Kandidaten für die wichtigste EU-Position gibt es mehr Fragen als Antworten. Muss der neue Präsident der Europäischen Kommission nun einer der Spitzenkandidaten gewesen sein oder nicht? Wenn dieses ungeschriebene Gesetz gekippt wird, könnte dies zu einem schwer zu schlichtenden Streit in Europa führen. Prophezeit Dnevnik aus Ljubljana. Die neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz geht auf den als zukünftigen Präsidenten der Europäischen Zentralbank gehandelten Bundesbankchef Weidmann ein. Viele Euro-Länder finden Gefallen an einer EZB, die den Schuldendienst der Staaten künstlich verbilligt und die Regierungen vom lästigen Marktdruck befreit, Strukturreformen anzupacken und den Haushalt in Ordnung zu bringen. Doch so werden Probleme nur auf die lange Bank geschoben. Die Euro-Staaten müssen endlich von der Erwartungshaltung wegkommen, dass ihnen die EZB bei jedem Problem zu Hilfe eilt. Weidmann ist der Mut zuzutrauen, dieses Umdenken einzuleiten und die Zentralbank wieder in Einklang zu bringen mit ihrem eng definierten Mandat. Seine Ernennung zum EZB-Chef wäre eine Chance für den Euro. Ist die Neue Zürcher Zeitung sicher? Auch die polnische Gazeta Wyborcza blickt auf den EU-Gipfel, allerdings auf die Klimapolitik. Polen hat die Entscheidung, die EU bis 2050 klimaneutral zu gestalten, zusammen mit Ungarn, Tschechien und Estland blockiert. Sollte Warschau als Anführer der Rebellion einlenken, würden sich auch die anderen Länder dem Klimakonsens anschließen. Für den französischen Präsidenten Macron ist die Blockade eine Ohrfeige, da er sich ganz besonders für eine ambitionierte Klimazielformulierung eingesetzt hatte. Notiert die Gazeta Wyborcza aus Warschau. Wer folgt Theresa May an der Spitze der Tories und damit höchstwahrscheinlich auch als Premierminister? Mit dieser Frage befasst sich das belgische Blatt The Standard. Böse Zungen behaupten, Favorit Johnson habe ihm zugeneigten Abgeordneten aufgetragen, in der letzten Runde der Kandidatenkür für Außenminister Hunt zu stimmen, damit er es im Finale nicht mit Umweltminister Gove aufnehmen muss. Gove hätte ihm das Leben schwerer machen können, denn er ist ein hervorragender und scharfsinniger Redner. Höchstwahrscheinlich werden die Parteimitglieder nun Johnson wählen. Dass der faul und unzuverlässig ist, dürfte ihnen egal sein. Sie suchen nach einem Erlöser, nach einem Anführer, der verspricht, den Brexit durchzuziehen, die Partei zu einen und die Wirtschaft des Landes zu stärken. Beobachtet The Standard aus Brüssel. Die Times aus der britischen Hauptstadt London schreibt über Johnson: Er muss die Wahlkampagne nutzen, um den Ruf eines Spalters abzuschütteln, den er seit dem EU-Referendum erworben hat. Johnson muss zeigen, dass er seine Partei und das Land einen kann. Die britischen Konservativen spielen russisches Roulette, findet La Vanguardia aus Madrid. Sie haben die Wahl zwischen Pest und Cholera. Man könnte dem selbstmörderischen Schauspiel ja vergnügt zuschauen, wenn es nicht um die Zukunft des Landes ginge. Mit Johnson in Downing Street No. 10 könnte es zu einem harten Brexit kommen, was wiederum einen Austritt Schottlands aus dem Vereinigten Königreich und eine Krise in Nordirland nach sich ziehen könnte. Mit dieser Stimme der La Vanguardia aus Spanien endet die internationale Presseschau. Die Redaktion hatte Bernhard Krieger, Sprecherin war Nina Lendfür. Sie können unsere Presseschauen auch nachlesen und nachhören auf unserer Internetseite www.deutschlandfunk.de.